Einen schönen guten Abend. Wir grillen heute den Geldpiraten Klaus Jaroslawski, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Der möchte weiter Schatzmeister in Bayern bleiben im Landesverband. Klaus, stell dich doch mal kurz vor.
No, dann stelle ich mich mal vor. Ja, also 54 Jahre alt inzwischen, schon etwas betagter. Habe jetzt ein Jahr lang die Landesschatzmeisterei im Landesverband Bayern betrieben. Davor gutes Jahr lang, anderthalb Jahre lang in Oberbayern. Viel Erfahrung dabei sammeln können. Nicht alles fertig bekommen, wie ich mir das vorgenommen habe oder wie ich mir das gewünscht hätte. Das gilt ja für viele andere auch so. Ein Jahr geht eben wahnsinnig schnell vorbei, wie im Fluge. Eigentlich, wenn ich mich an Sandhofen erinnere, das war vor zwei Wochen so ungefähr. Naja, was bleibt mir anders übrig? Ich möchte die Dinge, die ich machen möchte, noch ganz gerne weitertreiben. Es hat sich niemand anders lautstark gemeldet, dass er das gerne weitermachen möchte oder anders haben möchte. Und dementsprechend dachte ich mir, mache ich es halt noch einmal.
Gut, dann erste Frage. Es ist ja eventuell geplant, eine zweite Stelle neben dir aufzumachen. Und was sagst du dazu? Ist es eher blöd, weil da will dann noch jemand mitreden? Oder wie stehst du dazu?
Also das ist auf mein Betreiben hin geschehen. Ich habe das ja in der letzten Vorstandssitzung kundgetan. Ich hatte mit Dorle telefoniert und hatte sie gefragt, ob sie dafür zur Verfügung stehen würde. Und ich war sehr, sehr froh, als sie ja sagte. Ich hatte damit ehrlich gesagt gar nicht so wirklich gerechnet, dass sie das macht, aber fand das ganz toll. Die Arbeit im Landesverband ist viel zu viel, als dass sie ein Einzelner alleine machen muss oder soll. Wir haben die Situation in Bayern, dass wir in den Bezirksverbänden eigentlich nur in Mittelfranken und inzwischen auch in Unterfranken Leute haben, die jetzt eigene Erfahrung haben, die ganz gut zurechtkommen. In den anderen Bezirken sind Leute, die sehr neu sind oder einfach auch nicht viel Erfahrung sammeln konnten. Und damit ist auch da sehr viel Arbeit am Landesverband, bleibt auch sehr viel Arbeit am Landesverband hängen, also an der Schatzmeisterei im Landesverband. Das ist alleine nicht zu schaffen. Es ist wirklich die Koordination zwischen den vielen Gliederungen, die Informationen beschaffen, den Leuten hinterher zu rennen, dass die Informationen kommen, auch immer wieder mal aufzupassen, dass nicht irgendwo Beschlüsse gefasst werden, die so nicht gefasst werden dürfen. Das ist für einen alleine zu viel. Deswegen bin ich heilfroh, wenn das klappt mit der zweiten, mit der Stellvertretung. Ich hoffe doch schwer, dass der Landesparteitag dem zustimmen wird.
Welche Dinge hast du erreicht, wo du sagst, gut, das hat funktioniert, das habe ich so umsetzen können, wie ich gesagt habe? Und welche Dinge haben aus Zeitgründen es nicht geschafft, fertig zu werden?
Naja, das Erste, was tatsächlich damals als erste Aufgabe anstand, als ich Landesschatzmeister wurde, war der Rechenschaftsbericht 2012, der Gesamtrechenschaftsbericht für Bayern, den noch fertig zu machen. Der Zeitdruck damals war extrem. Wir hatten ja, ach Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich glaube im Oktober war ja die Wahl. Und wir hatten damals die Probleme mit Unterfranken, wo wir keine Unterlagen bekommen hatten, wo wir dann ja auf dem Gerichtswege mit Gerichtsvollzieher erst dafür sorgen mussten, um die Unterlagen zu kriegen. Wenn wir das nicht alles nicht bekommen hätten, hätten wir mit dem Rechenschaftsbericht ein enormes Problem bekommen. Wir haben ihn letzten Endes in der letzten Minute abgegeben. Da habe ich damals mich massiv reingehängt, viele, viele Stunden reingehängt, auch viele Fahrerei, viele Scherereien. Das hat jetzt noch im Nachgang auch noch ein Nachspiel. Mir hängt jetzt noch ein Strafantrag an, das rechne ich zwar damit, dass das überhaupt nicht weiter verfolgt werden wird, aber es ist trotzdem kein schönes Gefühl. Aber nichtsdestotrotz war es ein Erfolg, weil wir haben damals damit erreicht, dass wir für die Gesamtpartei ca. 20.000 Euro mehr Einnahmen auch deklarieren konnten. Wir hätten es mit den Angaben, die wir damals hatten, oder eben mit den Nichtangaben oder Falschangaben oder ungenügenden Angaben nicht machen können und hätten dann für das Jahr 2012 einen Rechenschaftsbericht mit in Summe weniger 20.000 Euro weniger abgeben müssen und dementsprechend auch weniger Geld bekommen als Gesamtpartei. Das war, denke ich, schon ein großer Erfolg damals, auch wenn es wehgetan hat und jammerschade ist, dass es so sein musste. Aber es ging halt nicht anders, anscheinend. Was habe ich nicht fertig bekommen? Ich hatte mir vorgenommen, ein Tool, ich bin halt selber auch Softwareentwickler, insofern denke ich da durchaus auch viel in Tools, das möge man mir verzeihen, Ich hatte mir vorgenommen, etwas zu generieren, etwas zu erzeugen, was die Schatzmeisterei in Bayern über die verschiedenen Schatzmeister hinweg besser verteilen lässt, was die Arbeit besser verteilen lässt, sodass die Leute auch aktiver mitarbeiten können. Das ist mir so noch nicht gelungen. Ich habe zwar mit diesem bSAGER, das ist ein Tool, das die Eingaben in Sage vereinfachen soll, damit man nicht direkt mit Sage arbeiten muss, sondern nicht in der Denkweise eines Buchhalters arbeiten muss, sondern in der Denkweise eines Schatzmeisters arbeiten kann, in Vorgängen und nicht in Buchungssätzen. Das wird zwar in Bayern von den Schatzmeistern, die aktiv mitarbeiten, so wahnsinnig viele sind es leider nicht, aber ein paar dann doch, auch benutzt. Aber ich wünschte mir ein Tool, das diese Möglichkeiten auch untereinander besser vernetzen lässt. Das ist ein Standalone-Tool, wo jeder einzeln arbeiten muss. Der Austausch passiert mit Dateien über E-Mail. Das ist noch sehr umständlich und nicht wirklich flüssig. Das Ganze so zu erweitern, dass es als netzwerkfähige Lösung, also als Web-Lösung funktioniert, das war eigentlich mein Wunsch schon vor einem Jahr. Dazu bin ich nicht gekommen und das wäre mein Wunsch jetzt fürs kommende Jahr.
Hat Sage eine Zukunft?
Also ob die Firma Sage eine Zukunft hat, das weiß ich nicht. Das ist mir auch egal. Mir ist wichtig, dass das Ding bei uns funktioniert. Und wenn die das dann nicht weiterentwickeln, dann haben wir, denke ich, genügend Know-how innerhalb der Partei, um auf diesem Buchhaltungssystem aufbauend unsere eigenen Anpassungen zu machen. Wir passen da ja sowieso wahnsinnig viel selber an und bauen uns Tools drumherum, wie zum Beispiel bSAGER. Das CRM wird auch zu guten Teilen nochmal von eigenen Leuten drumherum weiterentwickelt und gebrauchsfertig und gebrauchsfähig gemacht. Also ich glaube, dass wir da durchaus noch einige Jahre mitarbeiten könnten, selbst wenn da die Weiterentwicklung nicht passieren würde von der Firma Sage selber aus. Ansonsten, vielleicht so ein bisschen auch im Vorgriff, solche Fragen werden ja sicherlich, würden jetzt wahrscheinlich noch kommen. Niki, ist es sogar schon gestellt worden, die Frage, ob Sage für uns brauchbar ist und so weiter. Das ist eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite sage ich, Sage ist eigentlich eine pure Katastrophe. Das System selber, das Frontend selber, ist eine grauenvolle Angelegenheit. Das ist extrem benutzerunfreundlich geschrieben. Aber ich bin mir praktisch sicher, dass es kein Konkurrenzsystem gibt, das nicht dass das tatsächlich besser wäre, dass nicht mindestens genauso solche Probleme machen würde. Wir haben halt als Partei Randbedingungen, die von praktisch keinem kommerziellen Buchhaltungssystem wirklich abgedeckt werden. Wir haben einerseits eine starke Hierarchisierung wie ein Großkonzern, auf der anderen Seite wollen wir es aber so schlank wie möglich halten. Dann haben wir diese unendlich komplexe, in seinen vielen Facetten unglaublich komplexe Geschichte mit den Mitgliedsbeitragsumlagen. Das macht nämlich, das ist auch das, was in der Schatzmeisterei die mit Abstand meiste Arbeit macht. Und das ist etwas, was es in keinem Konzern gibt in dieser Form, in dieser Weise, mit diesen ganzen Beitragsumlagen. Wo dann auch noch sowohl hier als auch dort die Beiträge eingenommen werden können, aber in jeder Richtung sie wieder verteilt werden müssen. Insofern gibt es da kein kommerzielles System, das uns diese Anforderungen tatsächlich von Haus aus abdeckt. Und ein Open-Source-System kenne ich in dem Zusammenhang ehrlich gesagt überhaupt nicht. Das muss ja auch zertifiziert sein, damit uns der Wirtschaftsprüfer das akzeptiert und nachher nicht die gesamten Kosten beim Wirtschaftsprüfer entstehen. Es nützt ja nichts, ein billiges Buchhaltungssystem zu haben. Nachher liegt die ganze Arbeit beim Wirtschaftsprüfer, damit dann das Testat erstellt werden kann. Und ohne Testat und Rechnungsbericht kriegen wir keine Parteienfinanzierung. Also da muss ja irgendwo die Waage dazwischen stimmen. Insofern muss ich sagen, ich hasse Sage, aber ich bin heilfroh, dass wir es haben.
Okay. Was hältst du davon, eure Beauftragung zu bedenken bei denen, die auf die Mailinglisten unpassend schreiben? Also bei denen, die auf die Mailinglisten unpassend schreiben, zum Beispiel IT-Presse bei der Diskussion zu Niederbayern.
Ja, also das ist einfach so ein Pauschalvorwurf, wie er da steht. Und mit solchen Pauschalvorwürfen, finde ich, sollten wir nicht untereinander arbeiten. Das finde ich unmöglich, diese Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Soll der Fragesteller bitte ein ganz konkretes Beispiel nennen, dann kann man auch ganz konkret darauf antworten. Ich vermute, was hier dahinter steckt hinter der Frage, aber das kann ich nur ahnen oder vermuten, wenn es da heißt IT, damit ist dann wahrscheinlich Wolfgang gemeint. Nun, Wolfgang ist ein engagierter Pirat. Er hat auch eine private Meinung. Mir ist kein einziger Fall bekannt, wo er sich in seiner Funktion als Beauftragter irgendwie unpassend geäußert hätte. Mir sind auch sonst ehrlich gesagt keine wirklich unpassenden Äußerungen von ihm bekannt. Er ist engagiert und als engagierter Pirat darf man auch mal was sagen, sofern man damit nicht unter die Gürtellinie schlägt. Und das habe ich dort nie erlebt. Ich wüsste auch nicht, welcher Beauftragter im Punkte Presse hier irgendwelche Dinge unter der Gürtellinie gesagt haben sollte. Und selbst wenn, dann würde ich bei dieser Fragestellung so nicht darauf reagieren, weil es eine pauschale Ansage ist. Das finde ich unmöglich, so geht man miteinander nicht um.
Warum hast du keine Kandidaturseite?
Naja, ganz ehrlich, ich leide nicht gerade an Arbeitslosigkeit. Mein Tag ist gut voll. Zum einen habe ich jetzt Gott sei Dank dieses Jahr wieder kräftig das Arbeiten angefangen. Das habe ich 1,5 Jahre lang sehr schleifen lassen, zugunsten der Partei und des Wahlkampfes und der Vorstandsarbeiten in den verschiedenen Vorständen. Und naja, wenn man ganz ehrlich ist, so eine richtig blühende Zukunft haben wir die nächste Zeit nicht. Also blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich wieder privat meiner Arbeit mehr zu widmen und zu gucken, dass es da wieder läuft. In meinem Alter in der Softwareentwicklung muss man dranbleiben, das ist so. Da darf man sich nicht abhängen lassen. Das heißt, die Zeit, die ich für die Partei habe, die muss ich nutzen, die muss ich mir gut einteilen. Das sind trotzdem noch im Durchschnitt 20, eher 30 Stunden die Woche. Und in Hochzeiten, und das fängt jetzt wieder an mit dem Rechenschaftsbericht 2013, wird es dann auch noch mehr. Da werden es dann auch noch deutlich mehr Stunden pro Woche werden. Die Zeit muss ich mir gut einteilen. Und so, da bin ich ganz, ganz kühler Rechner. Das gebe ich ganz offen zu. Da bin ich relativ kühl und sage mir, auf dem Landesparteitag werden nicht viele Leute sein, die mich nicht kennen. Die meisten kennen mich. Wenn ich eine Kandidaturseite geschrieben hätte, die hätten die wahrscheinlich nicht mal gelesen. Wofür denn eigentlich? Also es ist schlicht und ergreifend eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und ja, da mag ich den einen oder anderen mit ärgern, aber ich muss für mich halt meine Zeit mehr einteilen. Das war jetzt meine Entscheidung. Ich stehe dazu, sage ich ganz offen.
Wenn man die Finanzsituation in Unterfranken betrachtet, Vergleich 2012 und heute, fehlt dann Alba?
Witzige Frage. Also die Finanzsituation war von Alba mit verursacht und sie hat immer noch ihre Nachwirkungen. Unterfranken musste dieses Jahr einmal 5.000 € Darlehen von uns bekommen, um liquide zu sein, und jetzt noch einmal 1.000 €. Das wird dann nächstes Jahr sicher auch zurückgezahlt sein. Damit ist Unterfranken dieses Jahr gut arbeitsfähig gewesen. Sie haushalten sehr, sehr gut, ist mein Eindruck. Ich habe da vollstes Vertrauen in Michael, der die Nachfolge von Alba angetreten hat. Aber Alba hat ein Desaster hinterlassen, schlicht und ergreifend. Der Verband war heruntergewirtschaftet. Er war total im Minus. Also wenn wir da nicht mit Geldspritzen ausgeholfen hätten, dann wäre Verband Unterfranken komplett überschuldet gewesen.
Gut. Würdest du auch mit Ahoy als stellvertretender Schatzmeister zusammenarbeiten?
Gut, also da gebe ich ganz offen zu. Man soll natürlich immer versuchen, mit jedem zusammenarbeiten zu können. Mit Ahoy habe ich genügend Erfahrungen. Ich habe gesehen, was er im KV Landshut getan hat. Ich habe ansonsten einige Erfahrungen mit ihm, auch Dinge, über die ich öffentlich nicht reden darf. Hier lautet ganz klar meine Antwort: Nein, das käme für mich nicht in Frage. Das halte ich für völlig unmöglich. Ein Landesvorstand muss arbeitsfähig sein. Es darf nicht zu Reibereien kommen. Hier wären die Reibereien sowas von vorprogrammiert, dass es vollkommen unmöglich wäre. So etwas würde nicht funktionieren.
Ich würde bitten, noch weitere Fragen ins Pad zu senden. Und ich möchte jetzt hier keine Runde haben, Geldpirat versus Niederbayern oder Niederbayern versus Geldpirat. Habe ich kein Interesse heute dran. Welche Entscheidungen in deiner Amtszeit 2013 hast du später bereut?
Also wirklich bereut nicht. Da die Frage mit den Bussen sowieso wahrscheinlich noch käme, sie ist bisher jedem Kandidaten gestellt worden, ich kann nicht sagen, dass ich die Entscheidung mit den Bussen nach Halle bereut habe, aber ich würde tatsächlich sagen, ich würde es so dann doch nicht noch einmal machen. Ich würde eher versuchen, mit Privatfahrten etwas zu organisieren. Ich glaube, dass man da letztlich erfolgreicher ist, auch wenn es vielleicht komplizierter ist, es zu planen, wobei diese Busplanerei auch unendlich kompliziert ist. Aber der Nachteil mit den Bussen, dass man in diesem riesengroßen Flächenland Bayern, wenn man da zwei Busse durchschickt, gerade mal zwei kleine Spuren durchzieht und die Leute dann immer noch gucken müssen, wie sie zu diesem Bus kommen, der Bus dann auch nicht auf die Minute pünktlich irgendwo sein kann, so dass das organisatorisch schon sehr schwierig ist und viele Leute auch abgeschreckt werden, aus diesem Grunde überhaupt mit dem Bus dann mitzufahren. Das heißt, wenn man das Ganze dezentraler machen würde und mehr dafür sorgen würde, dass private Fahrgemeinschaften entstehen und das fördert. Und das ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück auf die Frage von vorhin. Das ist dann etwas, was ich in der Tat bei allem, was ich über Alba schimpfe, von ihm dann doch gelernt habe. Das würde ich gerne versuchen auszubauen und zu erweitern und in dieser Richtung zukünftig Fahrten zu Parteitagen zu ermöglichen oder auch mitzufinanzieren. Wenngleich ich mir nicht sicher bin, dass es genau so, wie es Albert damals gemacht hat, möglich ist. Aber als Basis, als Grundlage, glaube ich, ist es der richtige Weg und das sollte man weiterentwickeln. Aber trotzdem war es keine Fehlentscheidung mit den Bussen, nur wir haben daraus gelernt oder ich habe daraus gelernt.
Etliche Piraten sehen die KVs und Bezirksverbände durch die Satzungsänderungen ausgehebelt. Kannst du die Motivation für Satzungsänderungen in ein paar Sätzen erläutern?
Gut, da ist jetzt wahrscheinlich meine Satzungsänderungsanträge gemeint, die ich da vorstellen werde auf dem Landesparteitag. Augenblick mal, ist den KV und Bezirks ausgehebelt? Nee, ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht darum, mit diesen Satzungsänderungsanträgen irgendwelche Gliederungen aufzulösen, die funktionsfähig sind, die das nicht wollen. Deswegen sehe ich da überhaupt gar keinen Grund, da irgendwelche Eingriffe mit diesen Satzungsänderungsanträgen vorzunehmen. Wir haben halt so in Schwaben, insbesondere in Schwaben, nein, auch in Niederbayern haben wir auch ein KV, wo wir keinen handlungsfähigen Vorstand mehr haben, wo es auch überhaupt nicht in Sicht ist, dass nochmal in nächster Zeit ein handlungsfähiger Vorstand entsteht. Es ist sogar so, dass wahrscheinlich noch nicht einmal eine Mitgliederversammlung zustande kommt, die beschlussfähig sein wird, die den Beschluss zur Auflösung dieses KVs überhaupt fassen könnte. Und das hat mich schlichtweg zu der Idee gebracht, mit einem Satzungsänderungsantrag die Auflösung solcher KVs möglich zu machen, die noch nicht einmal mehr das aus eigener Kraft schaffen können. Wir müssten heute, um da eine Lösung zu erzielen, eine Ordnungsmaßnahme fingieren, mit einer gefakten Ordnungsmaßnahme arbeiten, in der Hoffnung, dass niemand Einspruch einlegt, um damit den Verband auflösen zu können. Anders könnten heute diese überhaupt nicht mehr lebensfähigen KVs aufgelöst werden, wo sich wahrscheinlich auch keiner gegen wehren würde. Von daher brauchen wir diese Möglichkeit. Das andere ist die Geschichte mit den Gliederungen, die partout keine Buchungsdaten abgeben. Die Buchungsdaten sind nun mal essentiell für uns. Ohne die Buchungsdaten, ohne insbesondere die Einnahmen, Mitgliedsbeiträge und vor allem auch Spenden, ohne diese Einnahmen können wir, ohne die ausweisen zu können, bekommen wir die Parteienfinanzierung nicht. Wir kriegen den konsolidierten Rechenschaftsbericht für Bayern nicht rechtzeitig hin. Dass es in der Vergangenheit Gliederungen gibt, wo sich die Schatzmeister tatsächlich einen Dreck darum scheren, diese Informationen weiterzugeben oder partout darauf beharren, dass es ein völliges Unding ist, dass die übergeordnete Gliederung ihre Daten in Sage einpflegt, das haben sie gefälligst selber zu tun. Das funktioniert in der Praxis nicht. Das ist einfach absurd. Und die Richtlinien der Bundesschatzmeisterei sind da auch ernst zu nehmen. Das sind Weisungen, die wir nicht ignorieren dürfen als untergeordneter Schatzmeister. Das gilt auch für mich. Also ich bin da auch als Landesschatzmeister dem Bundesschatzmeister untergeordnet. Er hat mir jetzt vor ein paar Tagen auch in einem Fall eine ganz klare Weisung gegeben, die mir nicht unbedingt gefallen hat, aber nach der ich mich zu richten habe. Und das werde ich dann auch tun. So, und das muss eben auch in den untergeordneten Gliederungen passieren. Und wenn das nicht geschieht, wenn dort die Schatzmeisterei nicht funktioniert, die Buchungsdaten bewusst zurückgehalten werden. Und wenn das über ein halbes Jahr lang geschieht, dann muss man von bewusst reden. Dann ist das nicht aufgrund von einem Unfall oder irgendetwas, dann ist da Absicht im Spiel. Dann muss eine Handhabe da sein, die nicht mit riesen Rechtsstreitereien hinterher dann einen schwebenden Zustand erzeugt, so wie das mit dem KV Landshut der Fall ist, sondern wo einfach nach objektiven Maßstäben eine klare Sache ist. Und das, glaube ich, kann man über die Satzung regeln. Ich sehe da keinen Eingriff in die Autonomie der Untergliederungen. Dass ich mir Gebietsvertretungen als Alternative zu Gebietsverbänden vorstelle oder wünsche, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich in die existierenden Verbände irgendwie hineinreden möchte. Die Gebietsvertretungen das ist die Idee dieser Satzungsänderungsanträge, sollen gleichberechtigte Gliederungen werden in Bayern, die politisch genauso funktionieren wie Verbände, in derselben Außenwirkung wie Verbände. Andere Parteien haben so etwas, aber nicht rechtsfähig sind. Diese Nichtrechtsfähigkeit hat nämlich einen riesengroßen Vorteil. Für eine nicht rechtsfähige Gliederung muss kein Buchungskreis in der Buchhaltung geführt werden und es müssen keine Rechenschaftsberichte erstellt werden. Das Problem in Bayern, durch diese 45 Gliederungen, die wir haben, das bedeutet 45 Buchungskreise plus den 46. im Bundesverband. Es muss also zwischen 46 Buchungskreisen kreuz und quer und hin und her abgeglichen werden. Das ist eine Heidenarbeit für die Erstellung der Rechenschaftsberichte. Und das würde erheblich einfacher werden, wenn wir weniger Buchungskreise hätten. Ich wünsche mir deswegen aber nicht weniger Gliederungen. Das heißt, die Idee von den Gebietsvertretungen ist es, Gliederungen zu haben, aber weniger Buchungskreise. Ich kann da keinen Eingriff in die Autonomie der einzelnen Verbände, wie sie heute existieren, sehen.
Stellvertretender Schatzmeister wird nach Schatzmeister gewählt. Trittst du dann zurück? Generell Frage, falls noch ein Kandidat gewählt wird, mit dem du nicht arbeiten könntest, würdest du dann unmittelbar wieder zurücktreten?
Das ist eine Frage, die darf man nicht beantworten. Die darf man nicht beantworten. Ich habe vorhin eigentlich schon an der Stelle zu viel gesagt, aber die Frage war halt so konkret, dass ich ihr auch nicht ausweichen wollte. Wenn man solche Äußerungen vorher macht, dann hat das immer die Wirkung einer Erpressung. Das geht nicht. Zunächst einmal, hier muss wirklich die Reihenfolge eingehalten werden. Der Landesparteitag muss für sich selber entscheiden, wen er auf welchem Posten haben will. So, wenn sich dann herausstellt, und zwar erst danach, dass ein Kandidat damit nicht zurechtkommt oder beziehungsweise dann sieht, so wird dieser Vorschlag nicht funktionieren, dass er dann eventuell seine Konsequenzen zieht, das muss ihm auch vorbehalten sein. Aber das vorher anzukündigen wäre falsch.
Was hältst du von einer Einführung des Basisentscheides auf Landesebene, Satzungsänderungsantrag 07?
Den müsste ich mir erstmal angucken, den 07. Das muss ich gestehen, habe ich so noch nicht gemacht.
Fragesteller möge den Link
Ja,
hinzufügen.
ich hab's hier in einem zweiten Ding. Ach so, da ein bisschen Text. Den müsste ich jetzt erstmal konkreter lesen. Da muss ich jetzt die Antwort leider etwas verschieben. Ich weiß nur, dass das Parteiengesetz da durchaus sehr enge Grenzen setzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob man. Ich weiß nicht, ob da Satzungsänderungsanträge über ein BO vorgesehen sind. Nee, das wohl eher nicht. Also man muss da immer höllisch aufpassen, was man tatsächlich mit so etwas darf. Aber nichtsdestotrotz halte ich BEO grundsätzlich für einen Fortschritt. Der große Nachteil an Liquid Feedback oder Pirate Feedback war, dass es mit Demokratie nicht viel zu tun hat. Es gibt einfach viel zu viele Leute, die glauben, man muss einen Antrag stellen in Liquid Feedback oder in Pirate Feedback und dann wird darüber abgestimmt und das Ergebnis muss dann akzeptiert werden und das sei dann Demokratie. Das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Das sind einfach nur Abstimmungen. Eine Demokratie ist der Prozess davor. Das ist die Bildung von Meinungen und die Bildung von Mehrheiten, und zwar in einer Art und Weise, in einer friedlichen Art und Weise, in der Weise, dass am Schluss die Minderheit, die dann in der Abstimmung unterliegt, trotzdem mit der Mehrheitsentscheidung leben kann, sodass es nicht die Diktatur der Mehrheitsentscheidung wird. Das ist Demokratie, der Prozess davor. Und da, glaube ich, liefert BEO einfach ein paar mehr Möglichkeiten als Liquid Feedback. Aber für mein Empfinden immer noch zu wenig. Was wir in der Piratenpartei brauchen, und wir empfinden uns doch schließlich als ein Experimentierhort für Demokratie. Das ist doch eigentlich unser Ansatz, dass wir die Demokratie ins digitale Zeitalter transportieren wollen. Und da müssen wir auch was dafür tun. Da müssen wir ein bisschen mehr tun, als nur ein Liquid Feedback entwickeln und propagieren, sondern wir müssen es schaffen, in der Partei eine Möglichkeit zu schaffen, tatsächlich miteinander zu debattieren und nicht nur übereinander zu quatschen und übereinander zu lästern auf Mailinglisten. Und der Ansatz von BEO, so ich es verstehe, geht in diese Richtung, aber wir werden das mit Strukturen in der Partei unterstützen müssen und da sehe ich nach wie vor das Fachgruppenkonzept von Walli seinerzeit als die Basis, auf der wir aufsetzen sollten. Wir brauchen Strukturen, in denen es möglich wird, dass Leute erst einmal separiert diskutieren, um dann diese für sich erstmal gewonnenen Ergebnisse wieder gegenüberzustellen und in einer Debatte dann in einem längeren demokratischen Prozess zu entscheiden, was von den beiden tatsächlich der bessere Standpunkt ist, um das nachher dann auch demokratisch abstimmen zu können. Und da ist BEO sicherlich ein wichtiger Baustein in diesem Ganzen.
Wäre es eine Lösung, wenn die KV per Beschluss die Schatzmeisteraufgaben an die BZV delegieren?
Nein, das reicht eben nicht aus. Das haben wir ja in Mittelfranken. Da machen das die KVs so. Aber das nützt eben eigentlich gar nichts unterm Strich, weil trotzdem muss jeder KV seinen Buchungskreis haben, jeder KV muss einen Rechenschaftsbericht erstellen, es muss gegen diese Buchungskreise abgeglichen werden. Es ist sogar tatsächlich so, dass die Kreisverbände in Mittelfranken, dadurch, dass sie auch noch nicht einmal ein eigenes Girokonto haben, sondern das Girokonto vom Bezirk verwaltet wird, sogar mehr Arbeit produzieren, als wenn sie eigene Girokonten hätten. Genau in dem Zusammenhang hatte ich jetzt neulich eben eine Fragestellung auch in Richtung Bundesverband, und die Antwort vom Bundesverband war eben nein, so wie ich mir das vorstelle mit den Buchungen. Ich hatte mir da was Schönes ausgedacht, und Detlef Netter als Bezirksschatzmeister in Mittelfranken war damit eigentlich auch ganz glücklich, und wir haben das so gemacht für 2013, wollten es jetzt auch wieder in 2014 machen. Die Aussage war nein, so dürfen wir es nicht machen. Das funktioniert so nicht. Wir dürfen es nicht machen. Das ist einfach nicht zulässig. Ich muss das akzeptieren. Das heißt aber, dass diese KVs jetzt sogar noch mehr Arbeit machen als eigentlich gedacht. Nur der Witz ist eben, die Arbeit entsteht nicht in den KVs. Die picken sich sozusagen die Rosinen raus. Schön, wir sind ein Verband, wir können nach außen auftreten, aber die Arbeit sollen andere machen. Funktioniert nicht. Und das ist in Summe einfach nicht effizient. Vielleicht kann ich ganz kurz, es ist ins Pad. Ich hatte ja vorhin gesagt, auf diesen Pauschalvorwurf da mit Mailinglisten, Bayern IT und so weiter, möchte ich nicht eingehen. Daraufhin hat der Fragesteller jetzt auch ein konkretes Beispiel genannt. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, dieses Beispiel, weil schlicht und ergreifend, ich kann in diesem Beispiel absolut nichts Ehrenrühriges sehen. Das ist eine Aussage, die würde ich so als Vorstand nicht äußern, aber ich kann sie als Pirat durchaus vertreten.
Verzweifelst du hin und wieder an den Gesetzen in Bezug auf Finanzierung und sowas? Mir fällt jetzt das Schlagwort nicht ein. Also wo du einfach sagst, okay, das würde ich so lösen und kriegst dann, sagen wir mal, irgendwie vom Bundesverband oder so die Info, nee, das kann man so nicht lösen und dass du irgendwie ab und zu so den Drang hast. Boah, am liebsten würde ich das ändern, weil es einfach Unsinn ist.
Nein, ehrlich gesagt nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem Parteiengesetz so, wie es ist, mit den Regelungen, auch was das ganze Finanzgebaren betrifft, eigentlich sehr zufrieden. Ich finde das Parteiengesetz gerade in diesen Stellen sehr gut. Man kann sich darüber streiten, an anderen Stellen im Parteiengesetz. Es legt uns oder es zwingt uns schon in ein ziemliches Korsett und sorgt mit seinen Regelungen letzten Endes dafür, dass eine kleine Partei auch kaum nach oben kommt und irgendwo so zu so einem Affenkäfig wird, wo sich die Politaffen, die meinen, jetzt die große Politik verändern zu müssen, austoben können, und der Rest der Gesellschaft ist vor ihnen geschützt. Das ist so ein bisschen die Funktion der kleinen Parteien. In diese Rolle sind wir inzwischen auch ganz gut hineingerutscht. Aber nichtsdestotrotz, was die ganzen Finanzgeschichten betrifft, da bin ich sehr zufrieden. Denn ich meine, wir werden immerhin, auch wenn wir uns mehr Geld wünschen würden, aber wir werden von Steuergeldern ganz gut mitfinanziert. Und hier haben wir eine Verantwortung. Natürlich müssen wir dem Steuerzahler gegenüber darlegen, was machen wir mit diesem Geld. Wir müssen aufpassen, dass wir es auf richtige Art und Weise ausgeben, dass wir es nicht für Dinge ausgeben, die nicht unserem Auftrag entsprechen. Und wir sind Rechenschaft schuldig. Und das Parteiengesetz mit seiner Rechenschaftspflicht, das leistet genau das. Das steht ja auch in völligem Gleichklang mit unserer Transparenzforderung, mit unseren politischen Ideen, dass man mit öffentlichen Mitteln auch entsprechend sorgsam umzugehen hat. Würde ich da verzweifeln oder würde mich dagegen wehren, dann würde ich mich ja gegen die eigenen piratigen Grundsätze wehren. Also da kann überhaupt gar kein Widerspruch sein.
Welche Tools treiben dich bei den Piraten regelmäßig in den Wahnsinn?
Na gut, also dass ich mit Sage nicht wirklich glücklich bin, auf der anderen Seite aber froh bin, dass wir so etwas haben, weil ohne ein zentrales Buchhaltungssystem wäre all das, was ich ja gerade eben auch angesprochen habe, überhaupt nicht leistbar. Es ist ja richtig, dass man parteiweit über alle Gliederungen hinweg gucken muss, ob eine Einzelperson über eine steuerlich absetzbare Grenze hinweg gespendet hat. Und das kann man eben nur leisten, wenn man alle diese Daten aus allen Gliederungen in einem zentralen System erfasst. Also, um das Parteiengesetz einhalten zu können, ist ein zentrales Buchhaltungssystem Zwang. Es geht gar nicht anders und es ist auch richtig so. Insofern mein ambivalentes Verhältnis dazu, das habe ich ja schon dargestellt. Aber richtig in den Wahnsinn treibt mich tatsächlich oft Wanninger. So wie Niki vorhin über Redmine gesprochen hat, so ist für mich Wanninger ein rotes Tuch. Das ist für mich ein Ticketsystem, das einfach absolut unterirdisch ist. Ich weiß, es gibt Leute, die sind glücklich damit. Ich verstehe es nicht. Ich kenne andere Ticketsysteme, mit denen kam ich gut zurecht in der Vergangenheit. Wanninger ist etwas, wo mir immer wieder Tickets durch die Lappen gehen, sie werden vergraben, ich finde sie nicht mehr. Es lässt einfach keinen brauchbaren Arbeitsfluss zu und es lässt keine brauchbare Ablage zu von Informationen. Und damit ist das für mich ein Riesenhemmnis und Hindernis in der Vorstandsarbeit. Ich wünschte mir einen Ersatz für Wanninger. Redmine muss es vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber ein vernünftiges Ticketsystem, das Arbeitsprozesse innerhalb des Verbandes und auch quer über Verbände hinweg möglich macht, das hielt ich für etwas sehr, sehr Wichtiges.
Du hast ja schon angesprochen, du bist kein Riesenfan von Wanninger. Ist das auch ein Punkt für deine nächste Amtszeit, dass du sagst, man sollte mal diskutieren darüber, ob das Wanninger, so wie es jetzt läuft, wirklich noch Sinn macht, wenn du sagst, das ist eigentlich hin und wieder einfach eine Barriere und man müsste sich mal Gedanken machen, etwas anderes zu erschaffen oder etwas anderes zu benutzen?
Dafür reicht die Zeit nicht. Also das, was ich mir vorgenommen habe, an weiterer Tool-Entwicklung, auch diese Webseiten, die ich hier entwickelt habe, dass jedes Mitglied kontrollieren kann, sind meine Beitragszahlungen korrekt verbucht worden, bin ich stimmberechtigt. Das Ding muss noch erweitert werden, muss noch auch Spenden zum Beispiel anzeigen. Das zeigt bisher ja nur die Mitgliedsbeiträge an. Auch die Zuverlässigkeit dieser Informationen muss noch erhöht werden. Das heißt, der Fluss von den KVs und den Bezirken rein in dieses Tool muss noch beschleunigt werden, sodass die Daten da schneller drin sind. Das ist genügend Arbeit, sodass ich mir nicht noch eine weitere Baustelle antun werde. Da hoffe ich dann schlicht und ergreifend auf die Leute, die die Gensec-Arbeit machen oder auch auf die Bayern-IT. Ich muss nicht überall mitmischen, aber das Schimpfen ist mir an der Stelle vielleicht dann mal erlaubt.
Ich weiß, wir hatten keine Zeit dafür, aber gehen wir unter dem nächsten LAFO die Streichung der Mitglieder an?
Ja, das ist genau auch einer der Punkte, das schleppe ich auch schon seit über einem Jahr vor mir her. Das hatte ich eigentlich schon angedacht, noch in der Zeit in Oberbayern. Das wünsche ich mir, dass wir das angehen. Die Zeit ist jetzt auch reif dafür. Wir haben jetzt keine Wahlkämpfe mehr direkt vor uns, wo man damit in irgendeiner Weise ungebührlich Unruhe stiften könnte. Das sollten wir in Ruhe angehen und wir werden es in mehreren Schritten machen, damit da auch keine Friktionen entstehen. Das heißt, zunächst einmal wird man sich die Mitglieder rauspicken, von denen man sich sehr sicher sein kann nach Datenlage, dass sie schon seit mehreren Jahren keine Beiträge mehr bezahlt haben. Ich habe da ja sehr gut Buch geführt in der letzten Zeit oder im letzten Jahr, habe über Sage hinaus auch aus der Zeit vor Sage Daten zusammengetragen. Das sind diese alten Schölermann-Dateien, sodass ich da durchaus einen ganz guten Überblick habe. Die wird man als erstes angehen. Auch da wird man natürlich nur vorsichtig erstmal anfragen, weil es kann immer sein, dass irgendwo die Daten einem fehlen. Das kommt zum Beispiel dann vor, wenn die Mitglieder umgezogen sind. Wenn die erst im letzten Jahr meinetwegen nach Bayern gezogen sind, dann habe ich eben auch keine Daten aus der Zeit vor 2012, weil diese Daten, auf die habe ich gar kein Recht, sie zu bekommen. Ich habe eben auch nur als Landesschatzmeister auf die bayerischen Daten einen Zugriff. Insofern entsteht da eben auch manchmal die Situation, dass man meint, dass ein Mitglied nicht bezahlt hat. Und wenn man dann freundlich fragt und dann die Information bekommt, ja, ich bin ja dann und dann erst umgezogen, dann klärt sich das. Also man muss mit solchen Mahnungen vorsichtig sein. Man muss da immer die Möglichkeit offen lassen, dass man selber einen Fehler gemacht hat oder eben die Information einfach nicht hat, weil man sie nicht, zum Beispiel auch gar nicht haben darf. Aber das ist die erste Welle und dann muss man sich da langsam vortasten, und gucken, dass wir tatsächlich insbesondere die Leute, die uns Kosten verursachen, sich aber ganz offensichtlich in keinster Weise beteiligen, dass wir die dann als nächste versuchen zu streichen. Die Kosten, die verursacht werden, das sind insbesondere die Briefversendereien. Leute, die nicht ihren Beitrag nicht bezahlen, auch nicht erscheinen etc., aber eine Mailadresse haben und jede Einladung und alles geht per E-Mail an die, die tun unterm Strich nicht wirklich weh. Die machen uns eigentlich auch keine Aufwände. Aber diejenigen, wo wir permanent immer wieder Briefe verschicken müssen, allein jetzt für den Landesparteitag über 300 € wieder an Porto, das steht in keinem guten Verhältnis zu den Gesamtkosten für so einen Landesparteitag. Da müssen wir ran.
Ich rufe auf, dass ihr in die Pets nochmal Fragen stellt.
Eine Frage steht ja da drin, virtuelle Kreisverbände, aber das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe. Denke ich jedenfalls oder versucht habe anzusprechen mit diesen Gebietsvertretungen. Das kann man eben auch virtueller Kreisverband nennen. Es gibt zwar von Entropie noch einen Konkurrenzantrag, der war eigentlich schon mal geplant für den letzten Landesparteitag, ist damals dann etwas zu spät eingereicht worden. Ich persönlich ich habe damals diesen Antrag unterstützt, aber ich bin der Meinung, dass jetzt der neue Antrag von mir, auch wenn er noch mehr Gratwanderung darstellt, weil es natürlich immer schwierig ist, etwas nach außen hin als Gliederung darzustellen, aber dann trotzdem als nicht rechtsfähig, ganz klar als nicht rechtsfähig sein zu lassen, damit eben keine Rechenschaftspflicht entsteht. Aber so, dass sich diese Gliederung nicht gegängelt fühlt und tatsächlich parteiintern auf völlig gleicher Augenhöhe dasteht wie Verbände. Das ist eine Gratwanderung. Das ist das, was ich mit meinem Satzungsänderungsantrag erreichen möchte. Und insofern hätte ich den Wunsch oder die Hoffnung, dass das angenommen wird, das wird sich zeigen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen Kreisverband gibt, wo die Leute von sich aus sagen, ja, das ist eigentlich für uns adäquater, das ist angemessener, da wird bei uns Kapazität frei. Wir wandeln uns um von einem Gebietsverband in eine Gebietsvertretung, wir bleiben dann aber weiterhin in eine Gliederung und können nach außen hin genauso politisch vertreten, wir können nach innen politisch wirken, wie bei uns ja sowieso jeder einzelne Pirat politisch wirken kann. Insofern haben wir ja nicht so wie in anderen Parteien diese Notwendigkeit für Gliederungen. In anderen Parteien braucht es das, um Delegierte auf Parteitage schicken zu können, um als Einzelner überhaupt nach innen hin in die Partei hinein politisch wirksam sein zu können, um Anträge hineintreiben zu können. Das ist bei uns ja alles so nicht notwendig. Also die Daseinsberechtigungen für Untergliederungen ist bei uns ja eine ganz andere wie in anderen Parteien.
Wie stehst du zu den Wahlergebnissen aus Sachsen, insbesondere zu den Prozenten der AfD?
Naja, es ist natürlich erschütternd, das ist überhaupt gar keine Frage. Beide Ergebnisse sind erschütternd. Mit der AfD, da bin ich mir sehr sicher, dass das eine Partei ist, die nicht unähnlich zu uns einen Hype erlebt und dann wieder zerfallen wird. Das ist alleine schon aufgrund der Mitglieder in dieser Partei keine allzu schwierige Vorhersage. Das sind Parteiennomaden, die selber schon durch X-Parteien gezogen sind, einige auch durch uns. Ich bin heilfroh, dass sie bei uns nicht mehr dabei sind, sage ich ganz ehrlich. Auch diese Partei wird wieder zerfallen, die Leute werden weiter suchen. Dass sich da tatsächlich jetzt mal eine Partei gebildet hat, die diese Parteiennomaden aufnehmen konnte und tatsächlich über die 5%-Hürde kam und jetzt ja sogar an die 10% hin. Das ist halt, ja, das ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass die seit vielen Jahren im Hintergrund eine Wahnsinnsarbeit im Internet geleistet haben. Wenn man sich anschaut, welche treibenden Kräfte hinter der AfD stecken, das ist ja diese Beatrix von Storch mit ihrer zivilen Koalition. Wenn man sich anschaut, was die Leute seit Jahren, wie die Leute sich seit Jahren im Internet vernetzt, da sind wir die Internetpartei Waisenknaben dagegen. Die haben ungeheure finanzielle Mittel und die haben sie genutzt. Und mit dieser Finanzkraft haben sie es halt geschafft, diese Partei aufzubauen. Aber das ist eine tönernde Basis, die werden wieder zerfallen, da bin ich mir absolut sicher. Trotzdem ist es natürlich frustrierend zu sehen, dass doch über 10, also letztlich über 10% der Menschen so unzufrieden sind, dass sie sich von solchen Bauernfängern einfangen lassen. Denn es sind Bauernfänger. Diese AfD besteht in erster Linie aus Leuten, die, oder wenn man andersherum gesagt, wenn man sich mal anschaut, welche Leute da diese Partei gegründet haben, wer da das vorangetrieben hat, da ist der Landadel ziemlich stark vertreten. Das sind ehemalige Landadelsfamilien, die ihren Großgrundbesitz verloren haben, die enteignet worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg und die jetzt versuchen, das alles irgendwie wieder zurückzubekommen. Das sind Leute, denen geht es um ihr eigenes Geld. Die Anhängerschaft der AfD, das sind alles Leute, denen geht es um ihr eigenes Geld. Denen geht es nicht darum, dass die Gesellschaft irgendwie vorwärts kommt. Da ist viel zu viel Eigennutz im Spiel. Das wird auf Dauer die Leute nicht zusammenhalten. Die werden wieder zerfallen. So, jetzt habe ich den anderen Teil der Frage nicht beantwortet. Wie stehe ich zum Ergebnis der Piraten in Sachsen? Naja, ist natürlich frustrierend, aber ehrlich gesagt ist es konsequent. Also es ist nicht so, dass ein das unerwartet treffen musste, die Art und Weise, wie wir uns schon vor der Bundestagswahl, seitdem auch zur Europawahl, wie wir uns präsentieren. Da muss man sich nicht wundern, wenn man unter 2% landet, bei 1% ist. Da kann man auch von Glück sprechen, wenn man über 1% kommt. Wir bieten nach außen hin tatsächlich in keinster Weise ein vertrauenserweckendes und in die Zukunft gerichtetes Bild. Wir beschäftigen uns permanent nur mit uns selber. Nach außen hin dringt nur vor, dass wir uns in Lager zerspalten. Hier die sehr linke progressive Plattform, dort eine liberale Plattform. Wenn man sich dann anschaut, wie viele Leute tatsächlich dahinter stecken, dann ist es hier eine Handvoll und es ist dort eine Handvoll. Es sind erschreckend kleine Minderheiten in der Partei und die weitaus größte Mehrheit in der Partei zieht sich zurück, ist frustriert, lässt sich davon abschrecken, dass wir in dieser Verfassung, in dieser erbärmlichen Verfassung keine Wahlerfolge feiern können, dass wir es nicht schaffen, kampagnenfähig zu sein, ja, da muss man sich nicht wundern, dann kommen halt solche Ergebnisse raus. Was wir erreichen müssen, ist tatsächlich Strukturen zu schaffen, die uns davon abhalten, uns gegenseitig zu zerfleischen. Das heißt, wir brauchen Strukturen, in denen erst einmal diejenigen, die Gefahr drohen, sich gegenseitig zu bekämpfen, erstmal voneinander ferngehalten werden und erstmal separiert werden. Insofern sehe ich sogar so eine Gründung oder so eine Bildung der progressiven Plattform gar nicht mal als etwas so Schlechtes an. Ich wünschte mir das aber themenbezogen. Ich wünschte mir pro Thema solche in Anführungszeichen Lagerbildungen. Und dann soll tatsächlich jedes Lager erstmal für sich etwas erarbeiten, ohne gegeneinander zu kämpfen. Und dann braucht es einen abgestimmten, koordinierten Prozess, wie diese verschiedenen Ergebnisse entweder zusammengeführt werden, sich gegenseitig wieder angleichen oder dort, wo sie nicht vereinbar sind, gegeneinander abgestimmt und entschieden werden. Solange wir solche Prozesse nicht haben, solange wir nur aufeinander eindreschen, über Mailinglisten uns diffamieren und über Twitter, solange werden wir nach außen hin keinerlei Vertrauen erwecken und solange werden wir keine guten Wahlergebnisse mehr erzielen. Die Zeit, dass wir Wahlergebnisse einfach nur durch das Prinzip Hoffnung erreichen konnten, das sind neue Leute und die werden frischen Wind reinbringen, das ist vorbei und es kommt nicht mehr zurück. Das ist verbrannt, wir sind nicht mehr jungfräulich.
Wortmeldung.
Gerne.
Und zwar, bin leider zu spät gekommen, weil ich auf einer Vorstandssitzung war und habe nur noch mitbekommen, dass Klaus gesagt hat, dass so wie wir das in Mittelfranken machen, nicht mehr möglich ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit es schon vorher erklärt wurde. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir mit dem Piesecker nicht mehr arbeiten können?
Die letzte Frage habe ich jetzt nicht ganz richtig verstanden.
Ob wir mit dem Piesecker nicht mehr arbeiten können?
Doch, 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 doch. Das hatte ich dir ja auch schon geschrieben. Also, ich hatte da ja mit unserem stellvertretenden Bundesschatzmeister ein längeres Gespräch am Telefon zu dem ganzen Thema. Und da haben wir ja eine Möglichkeit entwickelt, wie das sehr wohl möglich ist. Also, ohne das ginge es nicht. Ich kann mir in Bayern mit seinen 45 Gliederungen, gut, jetzt sind es offiziell zwei weniger, aber unterm Strich sind sie im Schwebezustand, buchhaltungstechnisch existieren die nach wie vor. Also, wir haben 45 Gliederungen. In Bayern, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man diese 45 bearbeiten können soll und abackern können soll ohne einen B-Sager. Das ist mit Sage alleine für die wenigen Leute, die wir hier letztlich sind in Bayern, und Detlef, du gehörst ja Gott sei Dank dazu und bitte bleib auch dabei, überhaupt anders gar nicht machbar. Nein, wir werden mit dem B-Sager letzten Endes genauso weiterarbeiten. Wir werden eben nur nicht mehr in den Buchungskreisen der KVs direkt auf das Girokonto des Bezirks buchen können, weil wir das nicht dürfen. Das muss ich akzeptieren. Unser Bundesschatzmeister ist Bilanzbuchhalter, dem traue ich auch zu, dass er das fachliche Wissen hat, das sagen zu können. Und dann akzeptiere ich das auch. Dann muss man da gar nicht mehr lange rumreden. Das heißt, wir werden einfach an der Stelle einen Ausweg suchen müssen. Wir buchen dann eben nicht direkt auf das Girokonto des Bezirks, sondern wir buchen erstmal auf ein Zwischenkonto. Dann haben wir erstmal die Informationen, die wir brauchen, alle vorhanden. Und den Rest, die restlichen Buchungen, die dann diese Buchungen vom Zwischenkonto wieder abholen, in durchlaufende Buchungen umwandeln im Bezirk oder beziehungsweise die zusätzlichen Buchungen im Bezirk, das sind dann nämlich durchlaufende Posten, die hoffe ich dann automatisch generieren zu können. Das heißt, das wird uns in der täglichen Schatzmeisterei dann nicht belasten. Ich muss halt noch ein weiteres Tool schreiben, das diese Buchungssätze generiert und sie als Importe, so ähnlich wie die Importe von Besager dann in Sage einfügen lässt. Also da ist die Lösung eigentlich in der Theorie schon ausgearbeitet. Wir werden also weiter mit Sage arbeiten können. Es wird ein Tick komplexer sein am Schluss, aber halt mit den Regelungen, wie man zu buchen hat, in Einklang stehen.
Dann habe ich noch eine Frage zu der Konstellation insgesamt in Bayern. Was hältst du davon oder wie stehst du dazu, wenn wir die Personenkreise oder die Gliederungen aufs Äußerste minimieren, die speziell direkt mit Sage arbeiten? Das heißt also, wenn wir Kreisverbände und Bezirke zusammenfassen und jeweils für diese Gruppe, sage ich jetzt mal, einen haben, der sich mit Sage auskennt und bei dem dann alles zusammenläuft. Ist sowas möglich oder kannst du dir sowas vorstellen?
Ja, das machen wir ja im Prinzip heute mit den Bezirksschatzmeistern. Du machst das ja selber genau so. Ich bin ja heilfroh, dass du dich um Mittelfranken da weitestgehend alleine kümmerst und ich da gar nicht so viel mit zu tun habe. Du machst mit Besager sämtliche Buchungen für alle KVs und für den Bezirk und transportierst die selbstständig in Sage herein, sodass ich da unter dem Jahr praktisch überhaupt nichts mehr mit zu tun habe. Am Jahresende guckt man dann nochmal gemeinsam und natürlich, weil es auch gar nicht zu vermeiden ist, da kann man so sorgfältig sein, wie man will, es passieren immer mal irgendwo Fehler, die werden dann noch korrigiert gemeinsam. Ob das jetzt ein Bezirksschatzmeister ist, der das macht, oder ob das ein Schatzmeisterteam ist, oder ob das ein meinetwegen auch in einem KV ein Schatzmeister ist, der das für mehrere KVs macht und im Bezirk mithilft, das hängt ja einfach nur davon ab, wer zur Verfügung steht. Da gibt es für mich keine Gliederungsgrenzen. Es ist die Arbeit zu leisten und wer mithelfen kann, der soll diese Arbeit mithelfen.
Ich bin jetzt erst 2 Jahre dabei und habe halt festgestellt, dass diese Schatzmeistergeschichte sehr oft in die Brüche geht. Das heißt, durch diese Schatzmeisterarbeiten werden wirklich gute, motivierte beraten, die ja ursprünglich nicht gekommen sind, um Buchhalter zu werden, sondern die politische Sachen umsetzen wollten in der Piratenpartei. Ich übrigens auch. Die werden dann einfach praktisch in so eine Rolle als Schatzmeister reingewählt und wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Das heißt also, diese Leute, ich habe so sehr viele Leute kennengelernt, die werden da einfach verheizt, die sind ausgepowert, die sind dann fertig hinterher. Und deswegen war meine Frage eben dahin abgezielt, ob wir nicht Gruppen bilden, die vom LV Bayern auch vorbestimmt werden. Die großen KVs können natürlich selber buchen, aber dass wir diese Sage-Zugänge eigentlich nicht mehr gewähren, sondern dass jeder eigentlich im Besager, wenn der fertig ist, arbeiten soll, damit eben auch unbedarfte Frohnaturen eine Schatzmeistertätigkeit eben ausüben können. Und meine Frage dazu ist, wirst du das in deiner neuen Amtszeit fördern, dass eben auch Leute, die keine buchhalterische Ausbildung haben, trotzdem in einem Tool, wir nennen es mal Besager, arbeiten können und somit ihre Schatzmeisteraufgaben erledigen können?
Das habe ich ja auch bisher schon getan. Natürlich werde ich das weiter tun. Also dafür ist ja das Besager entstanden. Das ist ja genau seine Aufgabe. Damit wir eben nicht in jeder Gliederung einen Buchhalter benötigen, der als Buchhalter denken oder in den Denkschema eines Buchhalters denken kann, sondern der einfach nur in den Vorgängen bucht. Ich habe hier eine Beitragszahlung, ich habe eine Spende, ich habe eine Weiterleitung oder eine Gliederungszuwendung und diese Dinge müssen halt entsprechend eingetragen werden. Das ist ja Besager. Besager arbeitet ja eben gerade nicht in der Denke von Buchungssätzen, sondern in der Denke von Vorgängen und wandelt die dann selbstständig in Buchungssätze um. Und das kann ich mir auch gar nicht anders vorstellen, dass wir das genauso weitertreiben. Der Punkt ist halt, wenn ein Gebietsverband sich entschieden hat, Gebietsverband zu sein, also KV, mit unter den Regularien der Bundessatzung. Und das momentan haben wir ja nichts anderes, solange nicht vielleicht meine Satzungsänderungsanträge durchkommen. Die Bundessatzung sorgt nun mal dafür, dass jeder Kreisverband per Satzung Anspruch hat auf Mitgliedsbeitragsanteile und per Satzung das Recht hat, Mitglieder aufzunehmen. Das ist ja schön, dass sie dieses Recht haben. Das Problem ist nur, dass dieses Recht eben auch Verpflichtungen nach sich zieht. Damit sind sie nämlich rechtsfähig. Und wenn sie rechtsfähig sind, müssen sie Rechenschaft ablegen, müssen einen Rechenschaftsbericht erzeugen und müssen dementsprechend auch einen eigenen Buchungskreis im System haben. So, wenn wir das schaffen würden, oder zu vereinfachen, dadurch, dass eben das alles im Buchungskreis der übergeordneten Gliederung geschieht, dann ist das Gesamtproblem schon mal deutlich geringer. Dann stellt sich die Fragestellung, die du da eben aufgeworfen hast, so schon gar nicht mehr, weil dann braucht nämlich in diesen nicht rechtsfähigen Gliederungen, die ich eben Gebietsvertretungen nenne, dann muss dort gar nicht mehr so eine riesenbombastische Buchhaltung betrieben werden, sondern dann wird dort nur noch eine Budgetverwaltung betrieben. Dann verwalten dort Leute, die können sich auch Kassenwart nennen, meinetwegen, wenn sie das möchten. Die können sich auch Schatzmeister nennen. Das ist völlig wurscht. Das ist dann nur ein Name. Können diese Budgets verwalten, aber die Verantwortung trägt die Gliederung drüber. Damit sind diese nicht rechtsfähigen Gebietsvertretungen wahnsinnig entlastet. Und wir haben eben weniger Arbeit in der Buchhaltung, weil wir weniger Buchungskreise haben, die wir gegeneinander abgleichen müssen. Damit wird also schon mal die Grundproblematik, die zu dieser Fragestellung führt, die du gerade genannt hast, schon mal von Haus aus entschärft.
Kann es denn passieren, dass so eine Gliederung, ich merke schon, das ist dein Lieblingssteckenpferd, ja, kann es denn sein, dass so eine Gliederung dann an die nächsthöhere Gliederung Forderungen stellt über die Höhe des Budgets, weil die sagen, wir haben jetzt von mir aus 50 beraten, davon haben 30 bezahlt. Eigentlich, wenn wir ein KV wären, würde uns das und das zustehen und über dieses Geld möchten wir auch gerne verfügen. Liebe Bezirksverband, sage ich jetzt mal in dem Fall, stell uns bitte dieses Budget zur Verfügung, sonst, weil sonst.
Ja, ist eine haarige Frage, die du da, oder das ist tatsächlich im Detail nicht ganz trivial, was du da fragst, weil würde man eine nicht rechtsfähige Gliederung oder würde man umgekehrt die übergeordnete rechtsfähige Gliederung, also zum Beispiel den Bezirksverband, verpflichten per Satzung, dass die und die Anteile an diese untergeordnete Gliederung, die ja nicht rechtsfähig sein soll, die eben nur eine Gebietsvertretung sein soll, damit wir da nicht die Nachteile eines Verbandes haben, würde man diese übergeordnete Gliederung im Bezirksverband dazu verpflichten, dann würde man damit diese untergeordnete Gliederung leider schon wieder rechtsfähig machen und alles wäre wieder im Eimer und das wäre alles wieder beim Alten. Das heißt, wir befinden uns da in dieser blöden Zwickmühle. Es ist ein Paradoxon, das wir lösen müssen. Wir haben das Paradoxon, dass wir einerseits den Bezirksverband, die übergeordnete Gliederung, nicht zwingen dürfen, andererseits aber ganz gerne uns schon verpflichten wollen würden, dass diese untere Gliederung, diese Gebietsvertretung, alle dieselben Rechte hat wie heute ein Kreisverband, also auch sichergestellt ist, dass sämtliche Beitragsanteile und sogar Parteienfinanzierungsanteile, so wie wenn es eine Gliederung wäre, ein KV wäre, wenn sie das bekommen würden, dass das alles auch als Budget zur Verfügung gestellt wird, wenn sie eben in Anführungszeichen nur eine Gebietsvertretung sind. Wir dürfen es nicht per Satzung zwingen, weil dann funktioniert das einfach juristisch nicht, was wir da wollen. Wir würden es uns aber wünschen wollen, dass es so ist. Das heißt, das Ganze wird nur funktionieren auf gegenseitigem Vertrauen. So, und so ist es doch immer. Seien wir doch mal ehrlich. Auch KVs und Bezirke können doch nur vernünftig zusammenarbeiten, wenn gegenseitiges Vertrauen vorhanden ist. Wenn das Vertrauen nicht vorhanden ist, dann wird so eine Gebietsvertretung mit einem Budget nicht funktionieren. Das ist vollkommen klar. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann wird in so einer Gebietsvertretung von ganz alleine der Wunsch aufkommen, verflixt, es funktioniert nicht, wir müssen uns doch als Verband gründen, damit wir unsere Autarkeit bekommen etc. Das heißt, dort, wo das Vertrauen nicht existiert, wird das Modell nicht funktionieren. Da aber dieses Modell für uns verwaltungstechnisch Vorteile hat, liegt es in unserem eigenen Interesse, auch im Interesse der übergeordneten Gliederung, dieses Vertrauen auch zu schaffen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, warum es nicht zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit kommen sollte. Und wenn diese vertrauensvolle Zusammenarbeit existiert, dann stellen sich die Fragen so nicht, dann wird es funktionieren. Dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass die übergeordnete Gliederung dieser Gebietsvertretung auch genau dieselben Anteile weitergibt in Form eines Budgets, wie sie das tun müsste, wenn es eine Gliederung wäre nach Satzung. Und das habe ich ja extra sogar in meine Satzungsänderungsanträge so reingeschrieben. Die übergeordnete Gliederung soll ein solches Budget einrichten. Und wenn die Gebietsvertretung einen Kassenwart bestimmt hat, dann soll sie den als Beauftragten für die Verwaltung dieses Budgets einsetzen. Man darf eben nicht etwas Härteres reinschreiben als soll, weil dann bricht das Ganze in sich zusammen, dann ist dieses fragile Kartenhaus kaputt. Man kann nicht mehr als soll reinschreiben, aber in der Praxis für uns heißt das eigentlich muss. Nach unseren eigenen piratigen Maßstäben heißt das so viel wie muss. Wenn der Bezirksverband es nicht tut, dann wird es nicht funktionieren und dann wird sich da eben ein Verband gründen oder es wird ein Verband sich nicht umwandeln in eine Vertretung. Und dann ist das alles sowieso nur Theorie, was ich da schreibe. Aber ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit können wir sowieso einpacken. Das ist eh die Basis, die wir brauchen.
Okay, danke für deine Ausführungen. Ich habe zwar noch ein paar Fragen dazu, aber ich möchte jetzt die anderen nicht langweilen. Also danke nochmal und wie gesagt, ich komme nochmal gesondert auf dich zu.
Es gibt ja auch noch die Debatte dazu auf dem Landesparteitag. Da ist es ja auch gewünscht, dass solche Fragen noch gestellt werden.
So, die letzten drei Fragen stelle ich jetzt noch, dann machen wir für heute Schluss. Was können die Bezirksverbände nach dem LPT tun, um dir zu helfen?
Naja, also es geht ja nicht darum, um mir zu helfen. Es geht darum, der Partei zu helfen. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass Verwaltungsarbeit im Hintergrund funktioniert und nicht unsere politische Arbeit belastet. Die ganze Verwaltungsarbeit, und ich bin ja nun mal ein Verwaltungsmensch mittlerweile geworden, das war ich früher nicht, aber irgendwie habe ich es geschafft, in dieser Partei, in diese Rolle reinzurutschen und so ganz unglücklich bin ich damit ja auch nicht, gebe ich ja zu. Unsere Aufgabe ist es, die Verwaltung im Hintergrund leise abzuwickeln, so dass im Vordergrund das passieren kann, was wofür diese Partei eigentlich da ist, nämlich politische Arbeit. So, und zurzeit machen wir genau das Gegenteil, immer wieder. Und das ist eigentlich auch das Resümee, dass man auch aus solchen Dingen wie Niederbayern ziehen muss. Wir schaffen es zu wenig, wirklich politische Arbeit zu leisten. Und wir ziehen uns oder einige ziehen sich dann zurück auf die Fragestellungen der Verwaltung, rücken das in den Vordergrund und dann entstehen daraus die Streitthemen, weil darüber kann man viel besser streiten. Da sind die Meinungen letztlich klarer formulierbar als in Tischenfragen. Und so tritt das in den Vordergrund, was eigentlich nur so ein Hintergrundrauschen sein sollte. Alle Problemfälle, alles, was strittig sein könnte um die Verwaltung herum, muss eigentlich so ein Hintergrundrauschen sein, das nicht groß wahrnehmbar ist, damit im Vordergrund die politische Arbeit tatsächlich nach außen wahrnehmbar wird. So, dazu beizutragen, dass Verwaltung nicht zum öffentlichen Streitthema wird, das ist unser aller Aufgabe. Und dazu sollten, denke ich, eben auch die Bezirksvorstände beitragen. Tun die meisten im Übrigen auch.
Unser verflossener Bezirksschatzmeister Schwaben hat die KVs auf dem letzten Bezirksparteitag aufgefordert, eigene Konten zu führen. Bedeutet die Umstrukturierung dann, die Konten wieder zu schließen, oder werden die KVs dann die Konten behalten und die Buchung erledigt der Bezirksschatzmeister?
Und das sollen die dann selber entscheiden. Das können die untereinander. Also erstens mal, wenn das Kaffhaus bleiben, also hier ist jetzt speziell Schwaben angesprochen, wir haben in Schwaben noch einige Kreisverbände, die keine eigenen Girokonten haben oder zumindest bis vor kurzem. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen schon sie angeschafft haben. Von einem weiß ich, dass ein Konto angeschafft wurde. Also es gibt drei auf jeden Fall, von denen ich weiß, sie haben ein eigenes Konto. Bei den anderen weiß ich nicht, ob es inzwischen geschehen ist. Egal. Wenn das KVs bleiben, na, dann ist es gut, wenn sie ein eigenes Girokonto haben, weil dann macht uns das Buchen nämlich tatsächlich sogar leichter, weil dieses Buchen von Durchleitungen durch den Bezirksverband nur zusätzlicher Aufwand darstellt. Wenn sie sich entschließen sollten, aus eigenen freien Stücken. Da darf niemals von außen Zwang da sein. Das ist völlig klar, weil sonst dann wird ja keine Vertrauensbasis da sein. Also wie ich schon gesagt habe, das Ganze kann nur funktionieren, wenn man vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet. Zwang wird so ein Vertrauen beschädigen. Also wenn die sich tatsächlich aus eigenen freien Stücken umwandeln sollten, von einer von einem Gebietsverband, also Kreisverband, in eine Kreisvertretung. Dann müssen die selber entscheiden, was sie mit dem vorhandenen Girokonto machen. Natürlich kann dann dieses Girokonto nicht mehr von der Kreisvertretung geführt werden, weil die Kreisvertretung ist ja kein rechtsfähiger Verband, kein rechtsfähiger Verein. Ein nicht rechtsfähiger Verein kann dann kein Girokonto führen. Die Vereine, die wir heute haben, unsere heutigen Kreisverbände, sind im Übrigen nur sogenannte nicht rechtsfähige Vereine. Tatsächlich sind sie aber rechtsfähig. Also genau genommen, sie sind rechtsfähige, nicht rechtsfähige Vereine. So, was ich hier möchte mit diesen Gebietsvertretungen, das sind nicht rechtsfähige Vereine. Die können aber dann auch kein eigenes Girokonto haben, weil sie eben gar nicht wirtschaftlich von sich aus tätig werden können. Aber diese Kontoführung kann ja offiziell von dem Bezirksverband oben drüber übernommen werden. Der kann das Konto ja trotzdem weiter eröffnen und nutzen, um das Budget für diese Gebietsvertretung zu führen. So, und wenn in dieser Gebietsvertretung ein Schatzmeister oder ein Kassenwart existiert, wo der Bezirksvorstand sagt, na, der soll das dann auch machen, der soll das einfach verwalten, dann kriegt er halt auch einen Zugriff auf dieses Girokonto und verwaltet es so, wie wenn er ein Kreisschatzmeister wäre. Das heißt mit anderen Worten, das kann man in der Praxis, wenn man vertrauensvoll miteinander zusammenarbeitet, selber so ausgestalten, dass es funktioniert wie ein Kreisverband, aber wir haben buchungstechnisch wesentlich weniger Aufwand. Das ist der ganze Witz an der Sache.
So, ich würde jetzt nach einer Stunde die Aufnahme beenden, bedanke mich beim Klaus. Ich hoffe, die Fragerei hat einigen genutzt und Ihre Entscheidung vielleicht für Samstag verbessert oder verschlechtert, je nachdem. Und ich wünsche viel Erfolg am Samstag bzw. Sonntag. Mal schauen, wie es läuft. Und danke, dass du da warst.
Da ist noch eine Frage, die sollte man noch ganz schnell beantworten. Da geht es darum, ob Besager eine freie Software ist und überhaupt. Besager habe ich selber entwickelt. Ich verlange keinerlei Lizenzen dafür. Ich habe allerdings ehrlich gesagt die Sourcen so noch nicht nach außen gestellt, weil aus einem einfachen Grunde, es würde nicht viel bringen, wenn jetzt da x Leute versuchen, mit diesen Sourcen irgendetwas selber drauf zu programmieren. Das würde ein Riesenchaos geben. Es ist für mich einfach noch nicht so weit, dass man daraus tatsächlich, dass man da eine Netzgemeinde drauf loslassen könnte. Aber es wird nie dazu kommen, dass Besager keine freie Software ist, die irgendwie Lizenzen verlangt. Das ist ein Geschenk an die Partei und dabei bleibt es. Und wenn das mal einigermaßen reif ist, dann sollen auch die Sourcen öffentlich gestellt sein. Ich habe ein paar Leuten die Sourcen gegeben, sodass das nicht an mir persönlich hängt, wenn ich plötzlich vom Bus überfahren werde. Hallo Thomas. Dann soll das trotzdem weiterleben. Also in diesem Sinne ist es aus unserer Sicht selbstverständlich frei. Und ansonsten würde ich mir viel mehr freie Software wünschen und viel mehr Einsatz von Linux, dass wir in der Bundesverwaltung so viel mit Windows arbeiten, empfinde ich persönlich als nicht unbedingt schön. Aber es ist halt so, dass in den Bereichen nur kommerzielle Software oder viel kommerzielle Software notwendig ist. Da ist zu wenig Alternative. Tja, vielleicht schaffen wir es eines Tages mal als Piratenpartei, unser eigenes Softwarehaus zu gründen und im Rahmen dieses Softwarehauses dann auch so eine Software zu entwickeln. Da wäre ich gerne dabei.
Gut, bis es soweit ist, schauen wir mal. Also, danke für dein Kommen. Bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis ins nächste Jahr, zum nächsten Grillen.
Ich sage ebenfalls danke, dass du mich da noch aufgenommen hast. Ich habe mich ja erst relativ spät gemeldet für dieses Grillen und freue mich, dass du das organisieren konntest.
Man tut, was man kann.
Und du kannst.